der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Hallo und herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und natürlich wieder mit dabei Chris Lucio Schönburg.
Hi Stefan, ich grüße dich und natürlich auch hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das ist selbstverständlich und wir wollen uns mal unterhalten über die Themen, die uns in den letzten Tagen so bewegt haben. Und da bin ich gestolpert über einen Artikel in der Volksstimme und zwar genauer gesagt in der Ausgabe des Harzes mit der Überschrift Freibädern droht eine Kostenexplosion.
Oh.
Der Sommer steht ja wieder vor der Tür.
Ja, ich freue mich.
Viele, viele Jugendliche, viele Menschen freuen sich auch darauf,
ja,
ihre heißen Tage in einem Freibad zu verbringen und jetzt so eine Meldung. Und da interessiert mich natürlich, woran liegt es? Und in dem Fall ist es so, dass also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft neue Verträge für 21 Bäder vorgelegt hat und die Kosten darin fallen teils mehr als doppelt so hoch aus als in den letzten Jahren. Kannst du dir das vorstellen?
Also eigentlich natürlich, gerade bei der aktuellen Situation auf jeden Fall. Aber was bedeutet das jetzt?
Ja, das bedeutet zumindest erstmal auch seitens der DLRG, also die sind damit selber natürlich nicht glücklich, aber die sind ja oftmals auch gar nicht jetzt nur für den Rettungsschwimmer verantwortlich, sondern stellen da unter anderem auch eine Technikwartung, die Kasse, pflegen die Grünanlagen etc. Und es liegt natürlich auch ein Stück weit mit an den gestiegenen Preisen für alles, halt vom Toilettenpapier bis hin zu Zusatzstoffen, zu den Chemikalien, die dort reinkommen etc. pp. Und zu diesen Kosten vom DLRG kommen ja für die Freibadbetreiber, also im meisten Fall natürlich Vereine oder Gemeinden, auch noch Kosten für zum Beispiel Wasser etc. pp. Hinzu. Also die Preise, die Eintrittspreise für den Badespaß würden sich eigentlich nahezu verdoppeln.
Oh Mann, denkst du, dass ein Großteil der Bevölkerung dann noch in Freibäder geht oder sich eigentlich immer mehr Pools selbst zu Hause hinstellt?
Ich habe ja eher die Befürchtung, dass man dann eher doch in den Dorfteich, in die Baggerkiete oder sonst wo springt, wo es halt keinen Eintritt kostet, wo man halt einfach nur ein Loch im Zaun hat und dann geht es da durch.
Wo aber auch kein Schutz, keine Sicherheit gegeben ist.
Du hast dort keinen Rettungsschwimmer. Also auch hier gibt es ja zum Beispiel das Angebot auch seitens der DLRG, die sehen das jetzt nicht als Konkurrenz, wenn zum Beispiel so ein Freibadverein sagt, okay, dann bildet uns doch bitte einen Rettungsschwimmer aus. Das machen die auch gerne, weil ihr Anspruch ist es natürlich tatsächlich auch, dass die Leben da gerettet werden und dass die Menschen sicher baden können. Und in dem Fall geht es um die Werninger Röder, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die das also mal durchkalkuliert hat und damit auch alles andere als glücklich ist. Und dann kommt noch was dazu, weil tatsächlich heute ploppte dann noch ein Artikel bei der Mitteldeutschen Zeitung auf, und zwar die Stadt Schraplau im Weidaland, das ist also im Saalekreis, bisschen, oh Gott, ich und Geografie, östlich von Querfurt. Dort fällt die Freibadsaison dieses Jahr auch aus. Und zwar Grund ist hier ein massiver Sanierungsstau am Bad, den man jetzt einfach so nicht so schnell auflösen kann. Und ich finde es halt wirklich schade, denn gerade baden, schwimmen etc., auch sicher schwimmen und auch schwimmen lernen, denn früher oder später ist halt jeder mal an der Ostsee und versucht dort ins Wasser zu gehen. Und wenn du dann eben in deinem Freibad vor Ort nicht schwimmen gelernt hast oder nicht schwimmen lernen konntest, dann ist das schon mal ein herber Schlag. Und auch hier versucht man jetzt natürlich, die Politik mit ins Boot zu holen und hier ein Stück weit Förderung zu bekommen durch Kreistage, durch das Land etc. Aber da ist natürlich die Frage, wo sollen die es jetzt hernehmen? Also ich hoffe aber, dass man dort irgendeine Hilfe bekommen kann. In dem Fall hier, in dem Artikel, ging es um Dedeleben. Und da hat man aber auch schon mit Vertretern von Kreis und Land Kontakt aufgenommen und versucht halt einen gemeinsamen Weg zu finden. Also da sind natürlich auch die Politikerinnen und Politiker deutlich dran interessiert. Und der Ralf Schult vom DLRG sagt halt auch, für mehr als 50% der Bäder, das ist ja ein Zitat, die wir betreuen, haben sich die Kosten um mehr als 50% erhöht. tja, dann können sie es auch noch weitergeben. Aber es ist halt nicht so leicht, das dann im Eintritt weiterzugeben. Ich hoffe, die finden eine Lösung, sodass im Sommer.
Denkst du?
Ich hoffe es einfach. Also, ja, natürlich kann man sagen, der Staat kann jetzt am Ende nicht alles bezahlen und man muss dann auch gucken. Aber hier geht es ja tatsächlich auch um ein Stück weit um Sicherheit und um Leib und Leben.
Und auch um Kultur. Irgendwo.
Ja, klar. Ja,
also,
natürlich.
Oder?
Ja.
Also.
Und gesagt, wer hat nicht die Erinnerungen an den Freibadbesuch und die Freibadpommes und Co. und dann da irgendwelchen Blödsinn machen, mal reinhopsen. Du doch auch, oder?
Ne, ich hab's ja, mein Freibad in meinem Dorf ist ja in nächster Nähe.
Ja, in Glauzig, ne? Also auch ein Verein.
Richtig.
Wie macht ihr das? Hast du da irgendwie eine Ahnung?
Na, eine richtige, also ich stecke nicht richtig ich will mal sagen, der Organisation, in den Vorbereitungen, aber das, was ich so mitbekomme, also dadurch, dass es ein Verein ist, jedes Jahr muss ich immer bei der Stadt gekümmert werden, dass alles auf eigene Kosten rankommt. Natürlich, die Stadt hat kein Geld, ne? Das heißt, man kann keine Leute stemmen, man muss alles aus eigener Hand machen. Es kann alles nur noch geflickt zusammengehalten werden, weil einfach kein Geld zur Verfügung steht, irgendwas neu zu machen. Es wird alles nur ausgebessert. Aber das ist halt auch eine Frage, wo ich sage, das geht eine Zeit lang so, aber wenn eine Sache kaputt ist, dann kannst du flicken und flicken, wie du möchtest.
Ich vermute mal,
irgendwann ist es dann noch kaputter.
So ähnlich war es ja in Schraplau, ne? Alles, ja. Es ging halt irgendwie und jetzt geht es halt irgendwo nicht mehr. Also wir bleiben dran, hoffen, dass da eine Lösung gefunden wird.
Das wichtig, hat, das Freibäder
hat,
wichtig.
Das hat mich bewegt. Was hat denn dich bewegt?
Harter Cut jetzt. Irgendwie komplett harter Cut. Obwohl, schöne Menschen sieht man ja auch eigentlich in Freibädern. Mal mehr, mal weniger, aber sie sind auf alle Fälle da. Und da passt mein Thema der Woche, was mich bewegt hat, nämlich die Miss Germany-Wahl 2023. Oh,
du hättest ja damit überleiten können, dass früher die Kandidatinnen zur Miss Germany auch in Bademode auftreten mussten.
Richtig.
Und die Zeiten sind ja aber zum Glück vorbei.
Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Zum Glück einfach, weil diese Person, über die ich jetzt reden möchte, die natürlich auch mit Sachsen-Anhalt unmittelbar zu tun hat, die hätte, das hat sie selbst gesagt, wenn der Contest nur noch daraus bestanden hätte, sich in Bademode zu präsentieren, hätte sie gar nicht erst mitgemacht. Und dann wäre sie auch nicht Miss Germany geworden, weil unsere neue Miss Germany ist Kira Geiß. Und Kira kommt aus Sachsen-Anhalt. Sie ist nämlich Wahl-Magdeburgerin.
Sehr schön.
Und da freuen wir uns natürlich umso mehr. Ja.
Kommt ja jetzt da ein bisschen mehr, aber wir haben das ja auch lange. Warst du mal mit bei so einer Wahl?
Noch nie.
Doch. Weil wir im Van der Falk-Ressort in Linstow, wo dann immer auch die Mr. Germany gewählt wurden,
ja.
und halt auch noch von den Damen zum Beispiel die Miss, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber die sind dann auch bei der Miss Germany-Wahl am Ende.
Nee, das
ist was anderes. Die sind dann auch am Ende bei der Miss Germany-Wahl angetreten. Und die Familie Klemmer aus Oldenburg, die das Ganze ja betreuen, die haben ja das Konzept gründlich auf den Kopf gestellt. Und so von dieser klassischen Miss- und Mister-Wahl, ne? Einmal in Abendkleid, einmal irgendwie mit freiem Oberkörper bei den Männern, in Bademode bei den Damen, haben die das ja wirklich Richtung Personality gedreht. Und ich finde das tatsächlich auch gut.
Das war nämlich jetzt eigentlich meine Frage, die ich an dich gehabt hätte. Wie findest du dieses neue Konzept? Damit hast du das jetzt sozusagen beantwortet. Aber du hast recht, auf der Homepage von Miss Germany wird das auch ganz klar verdeutlicht. Man habe sich vor 3 Jahren von dem veralteten Konstrukt des Schönheitswettbewerbs verabschiedet und wolle eben das Ganze jetzt, wie du gerade gesagt hast, neu aufziehen, diese Auszeichnung wahrscheinlich auch mehr auf dieses Jahrzehnt oder auf dieses Jahrhundert beziehen, mehr 2023.
Weißt du denn, mit welchen Qualitäten unsere Magdeburgerin da überzeugen konnte?
Wahrscheinlich, also genau weiß ich es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, vielleicht natürlich auch, es sind alles schöne Damen, die dabei waren, ich hatte es gesehen, die sich da präsentiert haben, aber viel wichtiger ist die Story, die diese Damen hatten, die Geschichte und auch die Personality, wie sie aufgetreten sind oder auch, wie im Fall jetzt von Kira, was sie am Herzen, was ihnen am Herzen liegt, was ihnen am Herzen lag. Und da komme ich jetzt auch direkt auf Kira Geist zu sprechen, denn sie ist erst 20 Jahre alt, aber Kira möchte mal oder ist jetzt angehende Religions- und Gemeindepädagogin und setzt sich genau für diese Jugendarbeit im Privaten mit ein. Und das hat sie natürlich auch da preisgegeben, hat sich auch bedankt, dass diese Wahl, dieser Contest ihr eine Plattform gibt, dieses Thema größer zu machen. Einfach, weil sie auch selbst mal mit der Thematik stark betroffen war. Als sie ein Teenager war, ist sie in dieses Alkohol- und drogenverherrlichendes Umfeld geraten. Und da hat die Jugendarbeit sie auch ein Stück weit mit aufgebaut. Das hat sie jedenfalls in ihrem Abschlussplädoyer, was dort jeder sagen musste, hat sie dort präsentiert. Und wahrscheinlich war es genau diese Problematik, dass die Leute zu Hause auf ihrem Sofa vor den Bildschirmen sich damit identifizieren konnten. Letztlich war es aber die Jury, die ja meistens, so wie auch in diesem Mal, wie auch dieses Mal, aus Prominenten besteht. Wer war dieses Mal mit dabei? Unter anderem TV-Haus Bruce Danell, Ruth Moschner, kennst du auch, oder auch Entertainer Nicolas Poschmann und noch ein, zwei Leute mehr. Nicolas Poschmann hat auch mal bei Prince Charming und dann Let's Dance.
Stimmt, genau.
Mitgemacht.
Vielleicht wird ja auch die neue Miss Germany mal bei Let's Dance übers Parkett fegen.
Spitzenmäßig, Sachsen-Anhalt hält die Fahne hoch. Und da wollte ich dich eigentlich fragen,
ob ich bei Let's Dance mitmachen würde? Nein.
Ob du in der Jury sitzen würdest.
Bei Let's Dance.
Bei Let's Dance.
Chris Lucio Schönburg, 3.
Nein. 5.
Ja. Ja, ich glaube, mal sehen. Aber der Roche. Gehört ja auch der LGBT-Community an. Ja. Da geht er ja auch offen mit um. Und ja, in die Richtung soll heute unser Thema tatsächlich ein bisschen gehen. Wir haben ja das letzte Mal das Q gezogen und wir sprechen heute über die queere Polizei, denn die Polizei in Sachsen-Anhalt hat eine Ansprechperson und jetzt, das müssen wir glaube ich ablesen, Chris, sag's doch bitte noch einmal.
Wie die Person heißt?
Heißt Grit Merker, und die Grit ist die, da steht es, da links.
Steht das hier drauf?
Ja.
Ansprechperson, Ansprechpartner.
Für LSBTTI, also für queere Menschen in der Polizei in Sachsen-Anhalt. Und jetzt sagt man sich, ach ja, jetzt kommen sie wieder hier mit irgendeinem mit so einem queeren Thema, braucht man das? Und ich habe mal geguckt, wir haben ja das ein oder andere Video auch online oder das ein oder andere Video produziert von den Christopher Street Days in der Region. Und ich lese mal ein bisschen was aus den Kommentarspalten bei YouTube vor. Mich überkommt ein Ekelgefühl bei dem Anblick solcher Szenen. Ich werde für euch beten. So stelle ich mir die Hölle vor.
Das steht da drunter.
Videos vom CSD. Traurig, was aus unserem Land geworden ist. Abstoßend. In Halle werden die Dummen nicht alle. Oh je, ich komme selber aus Halle und sehe jeden Tag, was hier so rumläuft. Und die beklatschen es einfach noch. Deutschland geht unter. Und so weiter und so fort. So zieht sich das durch. Hier ist noch einer, finde ich, mein Beileid an alle, die diese Scheiße live sehen mussten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Kraft und alles Gute. Und dann halt entsprechende Smileys, Daumen nach unten, die Übelkeit versprühenden Smileys etc. Einfach nur krank, euch müsste man und so weiter. Ne? Mein armes Magdeburg, was musst du noch erleiden? Ja, und damit sage ich mir, ist es umso wichtiger, dass es solche Menschen innerhalb der Polizei auch gibt, denn das ist kein rechtsfreier Raum und eben auch in Sachsen-Anhalt finden Übergriffe auf Menschen der Community statt.
Was ich mir ja dann frage, diese Menschen, die sowas schreiben, würden die dann auch in der Öffentlichkeit zu dir kommen und dich anpöbeln und was zu dir sagen? Und vor einer ganzen Weile hätte ich noch gedacht, vielleicht eher nicht so, weil dort, du kannst einen anderen Namen eingeben, du brauchst dich nicht öffentlich machen, du schreibst einfach rein, da kommt nichts zurück. Aber diese Statistik, die ich jetzt auch vor mir liegen habe, in diesem kleinen Flyer, die zeigt mir, da gibt es auch Übergriffe, auch in der Realität. Also die politisch motivierte Kriminalität aufgrund der sexuellen Orientierung, ich habe hier einen kleinen Flyer liegen, genau aus diesem Heftchen, wo wir auch gerade den Namen her haben, von 2015 bis 2021. Und das
Ist ganz schön gestiegen, ist was man so sieht. Erschreckend. Ich glaube, wie viel waren es 2015 deutschlandweit?
Also bundesweit 2015 222.
Okay, und 2021?
2021 870.
Das ist vervierfacht.
870.
Und ist auch Sachsen-Anhalt nochmal mit angegeben?
Naja, ja, es ist davon auch unser Bundesland mit angegeben und 2015 waren es 6, 2021 19.
Auch das ist verdreifacht. Es ist schon.
Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Also,
ja, man kann nur sagen, dass es also auch wichtig ist, dass die Polizei dort eine Ansprechperson eingestellt hat.
Ja.
Und sie ist ja nicht nur für die Menschen da, die also zum Beispiel jetzt Gewalt erleiden, also für queere Menschen, die vielleicht Angst haben, sich an die Polizei zu wenden etc., sondern sie ist ja zum Beispiel auch für Polizistinnen und Polizisten da, die queer sind und die sich da vielleicht auch mal einen Rat bei ihr holen. Du hast noch ein Beispiel von queerer Gewalt in Sachsen-Anhalt?
Ich habe hier ein paar Beispiele und eins würde ich gerne mal vorlesen. Dazu möchte ich aber auch sagen, dass gerade das Thema Trans ja auch ein wichtiges Thema ist und ich finde das auch gut, dass sowas wie, ich hatte vorhin ja von der Miss Germany-Wahl gesprochen und da war unter anderem dieses Jahr auch eine Transfrau mit dabei, Saskia von Bergen aus Friedrichsfehn. Im niedersächsischen Ammerland. Die war da mit dabei und dass ihnen so eine Bühne gegeben wird, finde ich fantastisch. Und ich habe jetzt.
Das gehört halt einfach ganz normal dazu.
Ja, ja. Aber wie es scheint ja hier jetzt nicht, also in diesem
Dann
Heftchen.
Lies doch mal das Beispiel vor.
Schwere Körperverletzung von transfeindlichem Hintergrund im ländlichen Raum. Die Geschädigte hatte gerade ihren Einkauf bei Aldi beendet. Noch auf dem Parkplatz wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person tätlich angegriffen. Der unbekannte Täter verletzte sie rücklings mit einem Faustschlag gegen ihre linke Gesichtshälfte so stark, dass sie noch am Abend in einem Klinikum behandelt werden musste. Der Körperverletzung ging eine Beleidigung mit den Worten »Du blöde Transe« voraus. Als Folge der Tat wurde ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine psychische Traumatisierung diagnostiziert. Noch Monate nach der Tat ist die Geschädigte in psychiatrischer Behandlung.
Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur der körperliche Schaden, sondern wenn
das,
du öffentlich angegriffen wirst, du hast ja wahnsinnige Angst, dann überhaupt wieder einkaufen zu gehen oder auf den Markt oder sonst was.
Schrecklich.
Aber lass die Leute einfach sein, wie sie gerne sein möchten. Aber tatsächlich, du warst ja dabei. Wir waren ja gemeinsam in Magdeburg bei der GRIT.
Ja.
Ne? Und wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
Eine Ansprechperson für LSBTTI, ist das denn bei der Polizei heute schon Standard oder ist Sachsen-Anhalt da ein bisschen in der Vorreiterrolle?
Also Standard würde ich das jetzt nicht nennen. Wir sind nicht Vorreiter, was das angeht, aber wir sind da relativ gut dabei, als Polizei Sachsen-Anhalt eine solche Ansprechperson vorzuhalten. Es gibt Bundesländer, die sind diesen Weg bereits in den 90ern gegangen, haben teilweise sogar zwei oder drei hauptamtliche Ansprechpersonen für diese gesellschaftliche Gruppe. Ja, und wir in Sachsen-Anhalt seit 2 Jahren jetzt eben auch.
Hast du einen Überblick, wie viele Bundesländer eine haben, also eine Ansprechperson? Oder also Sachsen-Anhalt jetzt eines mit der ersten, wann das dritte oder vierte oder doch eher so Nachzügler?
Was das Hauptamt angeht, sind wir eher so im Mittelfeld, möchte ich sagen. Vorreiter waren da vor allem die Stadtstaaten, also Berlin, Hamburg. Mittlerweile ist auch Schleswig-Holstein sehr gut dabei. Niedersachsen hat einige, Bremen auch. Ja, und wir eben jetzt auch.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Polizei, stellt man sich ja dann immer so die harten Kerle und die harten Mädels vor, die so nichts erschüttern kann. Ich würde es fast mal so ein bisschen gleichsetzen mit Fußball, ne? Und da gibt es ja auch so Probleme von insbesondere Spielern, sich zu outen, weil sie dann eben auch Angst vor Reaktionen der Fans haben, der Mannschaftskollegen haben. Wie ist denn das bei der Polizei? Was hörst du da von Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht outen wollen oder auch schon geoutet haben?
Also mit dem Profifußball würde ich das jetzt nicht gleichsetzen wollen, die Situation in der Polizei in Sachsen-Anhalt. Es gibt sicherlich einige Bereiche, da ist es immer noch schwer, sich als schwuler junger Mann zu outen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in geschlossenen Einheiten nicht ganz so einfach ist, aber das kann man so pauschal auch nicht sagen. Ja, es gibt ganz viele Organisationseinheiten, da ist es absolut locker, der Umgang miteinander. Da gibt es überhaupt keine Probleme, wenn Mensch zu sich und seiner eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität steht. Und ich denke, wir sind da auch auf einem echt guten Weg, was das angeht. Also Toleranz erhöht sich seit einigen Jahren auch spürbar. Und von daher bin ich der Ansicht, dass wir nicht alle Probleme beseitigt haben, aber eben wirklich positive Tendenzen auch vermerken müssen.
Wie ist so die Erfahrung? Gibt es denn auf jeder größeren Polizeidienststelle geoutete queere Personen oder gibt es durchaus auch welche, wo du sagst, Mensch, da müssten eigentlich mindestens 10 sein und keiner ist jetzt sozusagen bekannt?
Also mir persönlich sind ziemlich viele bekannt, die auch ganz offen leben. Ich habe aber auch von Leuten gehört, die sich nicht trauen, sich im Arbeitskontext zu outen. Sicherlich aus den Gründen, die wir da eben schon benannt haben. Also vielleicht vor der Angst, nicht zu wissen, ob man dann vielleicht gemobbt wird oder ausgegrenzt wird oder anderweitig Aggressionen erfährt oder eben auch nicht berücksichtigt wird im Verfolgen der weiteren Karriere. Das kann ja alles sein und auch begründet sein. Na, wir haben ja einen gewissen Anteil LSBTI-Menschen auch in der Gesellschaft. Also man sprach vor vielen Jahren noch von circa 5%. Dann kam eine Studie raus 2017, die dann schon sagte, wir sind also mindestens bei 7,5. Und mittlerweile gibt es Studienlagen aus Amerika und England, wo ganz eindeutig ist, dass gerade in den jüngeren Bevölkerungssegmenten signifikant mehr Leute sagen, sie sind queer. Und das ist sicherlich zurückzuführen darauf, dass Queers einfach mehr sichtbar sind. Das heißt, man hat Vorbilder, die Leute trauen sich eher, sich zu outen. Und so ist das eine allgemeine Entwicklung. Also nicht, dass wir mehr Queers haben, sondern die Leute trauen sich einfach, zu sich zu stehen. Und das auch nach offen zu zeigen und eben zu leben.
Ist das auch so deine Erfahrung, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen offener damit umgehen, dass denen vielleicht das dann auch egal ist, wie jemand sexuell orientiert ist und dass eben das bei älteren Kollegen vielleicht nicht ganz so ist? Oder ist das so ein Trugschluss?
Nee, mehrheitlich mache ich diese Erfahrung auch. Also gerade wenn ich in Schulungsmaßnahmen an der Fachhochschule Polizei bin, da ist schon festzustellen, dass gerade die jungen Menschen, also die jetzt im Anwärterstatus sind, da durchaus sehr offen sind, was die Thematik angeht und sich auch eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, dass es da Probleme gibt. Aber in der etwas älteren Belegschaft ist es nach wie vor hin und wieder problembehaftet, ja.
Also können wir so zusammenfassen, an der Polizeihochschule ist es eher so, ja, was will die jetzt hier? Das ist ja normal. Und bei den Älteren ist es dann eher so, was will die denn jetzt hier?
Naja, so würde ich das jetzt, ja, vielleicht, keine Ahnung, ja.
Ganz überspitzt.
Das war jetzt sehr überspitzt. Nee, auch bei den Jungen ist es ja wichtig, sich vorzustellen, einfach um auch zu sagen, hier, wir haben eine Ansprechperson, wenn es irgendwie Probleme gibt, das kann ja durchaus sein, oder den jungen Menschen eben auch mitzugeben, wie sie sich in bestimmten polizeilichen Situationen einfach auch verhalten können. Also da gibt es ja Handlungsunsicherheiten, nicht nur eben bei der älteren Belegschaft, sondern eben auch bei den Jüngeren. Und von daher ist es schon sinnvoll, da auch aufzutreten und bestimmte Informationen einfach auch zu geben.
Hast du da ein Beispiel? Weil eigentlich würde ich jetzt bei einem Opfer oder auch einem Täter einer Straftat doch keinen Unterschied machen, ob derjenige jetzt queer ist oder nicht.
Naja, gehen wir mal davon aus, es gibt ja bestimmte Eingriffsmaßnahmen, also wo Polizei tatsächlich Grundrechte einschränken darf, wie zum Beispiel bei der Feststellung der Identität einer Person oder eben auch bei der Durchsuchung einer Person, was ja durchaus notwendig sein kann. Da ist es schon relevant für Polizeikräfte zu wissen, wie gehe ich denn beispielsweise mit einer Transperson um. Ja? Und das ist da teilweise auch schon schwierig und auch bei den jungen Menschen, die dann dastehen und sagen, oh, ich wüsste jetzt nicht, wer von uns führt denn jetzt beispielsweise die Durchsuchung bei der Person durch. Ne?
Und wie ist es? Wer führt die Durchsuchung dann durch?
Also wenn wir im Bereich der Strafprozessordnung sind, das ist ziemlich eindeutig geregelt. Da gibt es den Passus, dass eine Person, die eben trans ist oder eben auch inter, tatsächlich, und das ist vor dem Hintergrund des Schamgefühls begründet, sich aussuchen kann, von welcher Polizeikraft vor Ort sie durchsucht werden möchte und dem es auch nachzugeben.
Okay, haben wir das also gleich noch mit aufgeklärt. Du hast ja auch so einen Ergänzungsausweis mitgebracht. Also der ist ja auch für Transpersonen, um im Prinzip dann auch die neue Identität ein Stück weit mit anzuzeigen, richtig?
Genau, also ganz konkret ist er für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen gedacht. Und zwar hauptsächlich für die Phase der Transition, also der Geschlechtsangleichung, weil es hier durchaus sein kann, dass die Person durch ihr Äußeres bei Polizeikräften so eine Art Irritation hervorrufen kann, also wo Polizeikräfte jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick eine Geschlechtszuordnung treffen können. Und dieser Ausweis wurde tatsächlich geschaffen, und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtliche Menschen, um da so eine Art Regelungslücke zu schließen. Ja, also laut EU-Verordnung, und zwar schon von 1989, ist auch Deutschland aufgefordert, diese Regelungslücke zu schließen, und hat es bisher leider nicht getan, sodass diese Menschen halt immer, wenn sie in dieser Entwicklungsphase in Kontakt mit Polizei treten, Gefahr laufen, Diskriminierung zu erfahren. Durch die Institution Polizei an der Stelle oder durch andere Verwaltungen.
Wenn du jetzt schätzen müsstest, die Polizeibeamten, sagen wir mal nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern vielleicht sogar deutschlandweit, und denen wird jetzt so ein Ausweis vorgelegt, also er sieht aus wie ein normaler Personalausweis, ist so im Scheckkartenformat, hat auch so ein Hologramm drin, Ergänzungsausweis, also sieht schon wie ein offizielles Dokument aus, aber wie viel Prozent der Polizeimitarbeitenden wissen, dass das ein offizielles Dokument ist, und wie viel Prozent denken sich, das haben die doch im Internet selbst gebastelt?
Ich muss das nochmal korrigieren, es ist kein offizielles.
Um Gottes Willen.
Es ist kein Ausweisdokument in dem Sinne, also kein offizielles, sondern nur in Kombination mit einem offiziellen Ausweisdokument.
Also mit einem, so wenig kennt man sich aus, ne?
Ist normal, ja. Also tatsächlich nur mit einem Bundespersonalausweis in Kombination gültig und soll ja im Grunde nichts anderes tun als anzeigen, ich habe eine andere Identität, als der Bundespersonalausweis angibt, und bitte respektiert das und bitte sprecht mich so an, wie es im Ergänzungsausweis vermerkt ist. Nichts anderes ist die Funktion dieses Ergänzungsausweises.
Jetzt habe ich mir die Ursprungsfrage aber gemerkt. Wie viel Prozent der Polizeimitarbeitenden wissen das und kennen den und haben den schon mal gesehen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also er ist immer Bestandteil in meinen Schulungen. Ich habe im letzten Jahr ca. 500 Polizeikräfte in Sachsen-Anhalt erreicht. Ja, es geht voran.
Außer jetzt diesem Ausweis, was gibst du denen sonst mit auf dem Weg für ihre tägliche Arbeit?
Also in den Seminaren sprechen wir erstmal über eine gewisse gesellschaftliche Relevanz dieser gesellschaftlichen Gruppe, und daraus resultiert ja dann förmlich eine polizeiliche Relevanz. Also wenn Menschen in der Gesellschaft eine gewisse Rolle spielen, dann tun sie es zwangsläufig ja auch im polizeilichen Kontext, ne? Und dann sprechen wir unter anderem über Hasskriminalität. Das ist ein aufkommendes Phänomen, also im Kontext von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind eben auch queere Menschen explizit von Hasskriminalität betroffen. Und auch hier braucht es bestimmte zusätzliche Informationen, damit einfach schon während der Anzeigenaufnahme bestimmte Dinge, die wichtig sind, um das zu erkennen, Berücksichtigung finden können. Denn ansonsten landen diese Straftaten nicht in der in der dafür vorgesehenen Statistik und dann haben wir medial quasi die Information produziert, dass es diese Übergriffe nicht gibt oder dass es nur wenige gibt. Und das ist ja nicht entsprechend der Lebensrealität von queeren Menschen.
Also wenn ich mir da teilweise die Kommentare anschaue, die so unter Videos, die ich oder auch Kolleginnen und Kollegen von CSDs gemacht haben, das ist ja unterirdisch. Wo fängt man denn da an, von Hasskriminalität zu sprechen? Also wo ist da für dich die Grenze zwischen einer freien Meinungsäußerung und einer Hassbotschaft?
Naja, ich würde mich jetzt an der Definition, die die Polizei nutzt, orientieren und da ist es tatsächlich so, dass Hasskriminalität quasi jedes Delikt sein kann, was irgendwie strafbewehrt ist, in Kombination mit der mit dem, was der Täter eigentlich damit bezwecken wollte. Ja? Also die Vorurteilsmotiviertheit des Täters ist da quasi ausschlaggebend. Und nun ist es ja leider so, dass man nicht immer, wenn man einen Täter fasst oder so eine solche Straftat passiert ist, man tatsächlich gleich diese Motiviertheit mitgeliefert bekommt. Ja? Sodass es wichtig ist, da bestimmte Indizien auch zu berücksichtigen. Also wenn beispielsweise die geschädigte Person, also das Opfer, ich vermeide eigentlich diesen Begriff sehr gerne, weil das versächlicht diese Person so, also die geschädigte Person offensichtlich der queeren Community angehört, dann ist der Verdacht einfach da, dass es sich um eine vorurteilsmotivierte Straftat handeln könnte, in diesem Fall eben gegen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder wie wir ab diesem Jahr erfassen eben auch Diversity betreffend oder divers betreffend. Das sind so Dinge, die ich den Polizeikräften dann eben auch in den Schulungen mitgebe, dass sie einfach auch darauf achten müssen, ne, bei der Anzeigenaufnahme schon bestimmte Fragen zu stellen, wenn die geschädigte Person das nicht von sich aus schon angibt. Also beispielsweise hat die Täterin irgendwas gesagt, was darauf schließen lässt, dass es sich um eine queerfeindliche Tat handeln könnte. Also meistens werden Körperverletzungen beispielsweise begleitet mit einer Beleidigung, du schwule Sau, im Vorfeld und dann ja passiert eben die eigentliche Kerntat. Also solche Dinge dann einfach auch mit im Hinterkopf zu haben und zu berücksichtigen, das sichert auf jeden Fall, dass wir da in der Statistik am Ende auch die entsprechende Anzahl wiedergeben können. Und letzten Endes hat es ja auch den Sinn, den die TäterInnen entsprechend stärker bestrafen zu können. Ja, also es gibt ja diese Strafzumessungsregelung, dass eben, wenn die Motivation in irgendeiner Art und Weise Menschenfeindlichkeit beinhaltet, dass da das Gericht tatsächlich auch eine höhere Strafe aussprechen kann am Ende.
Sind denn jetzt so Körperverletzung und Beleidigung die Straftaten, denen sich queere Personen auch in Sachsen-Anhalt am häufigsten ausgesetzt sehen?
Beleidigungen oder eben auch Bedrohungen sind sehr häufig dabei, aber nicht minder häufig sind auch Körperverletzungen bis hin zu schweren Körperverletzungen in der Tat, also wo dann eben auch bleibende Schäden bei den geschädigten Personen davongetragen werden. Das ist natürlich besonders bitter für die Person an sich, aber eben auch für die queere Community, weil Sinn und Zweck dieser Straftaten, also seitens der Täter natürlich, ist ja, dass man eine gewisse Botschaft an die Gruppe aussenden möchte, dahingehend, dass sie sich unsicher fühlen, also alle, ne, und ihnen einfach mitgeteilt werden soll, dass sie hier in dieser Gesellschaft eben keinen Schutz erfahren und dass sie sich nicht sicher fühlen dürfen. Und das, da gibt es auch Studien zu, führt dann mitunter dazu, dass Menschen eben öffentliche Verkehrsmittel meiden oder ihre Mobilität einschränken. Ja, und damit ist dann quasi die gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt und letzten Endes sind das demokratiegefährdende Straftaten. Das muss man einfach ganz klar so benennen.
Jetzt bist du ja auch ganz viel auf CSDs unterwegs. Kommen da Menschen aus der Community auch mit solchen Geschichten auf dich drauf zu und erzählen dir dann mal sowas, was sie vielleicht auch gar nicht angezeigt haben?
Ja, also dass die Leute nicht angezeigt haben in der Vergangenheit, das ist ziemlich häufig. Das erzählen sie mir auch auf CSDs, obwohl diese Veranstaltungen eher dazu dienen, in die Öffentlichkeit hinein zu sagen, wir sind da. Ne? Also da wird man gesehen, da wird man unterschwellig teilweise auch wahrgenommen und das ist gut so, so soll das auch sein. Also die CSDs sind jetzt nicht die Orte, wo Strafanzeigen beispielsweise aufgenommen werden, obwohl da durchaus auch Straftaten passieren. Also vor allem so am Rande von CSDs, ja, in unmittelbarer Nähe zum Beispiel. Also das ist so, aber diese Taten werden dann meistens erst im Nachgang bekannt. Was als positiver Effekt daraus erzielt wird, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das Vorhandensein solcher Straftaten überhaupt positiv ist, das ist es nicht. Es ist schlimm, dass sowas passiert, aber positiver Effekt ist tatsächlich, dass sich Menschen dann eben im Nachgang an mich wenden oder auch das elektronische Anzeigenportal nutzen, um darüber dann Anzeige zu erstatten. Aber letzten Endes ist es eben gut, mit mir in Kontakt zu treten als geschädigte queere Person, weil ich das dann intern auch gut begleiten kann. Ja, also ich gehe dann durchaus mit auch zur Zeugenvernehmung, wenn das gewünscht ist. Oder man führt schon auch vorab Gespräche. Ich nehme die Anzeige selber auf. Das ist alles schon passiert. Erst gestern hatte sich eine Frau an mich gewandt mit der Bitte um ein Gespräch. Das wird am Montag stattfinden. Die erzählte, dass sie im Wohnumfeld massive Probleme mit der Nachbarschaft hat aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und das ist natürlich extrem bitter. Also diese Fälle passieren und ich denke, das ist einfach ja ein Unding.
Sind die signifikant höher als jetzt zum Beispiel Beleidigungen unter heterosexuellen Personen? Also auch da beleidigt man sich ja gerne mal so im Internet oder auch darüber hinaus.
Naja, ich denke, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir es hier auch mit einer hohen Dunkelziffer einfach zu tun haben. Also man geht davon aus, dass die um die 90% liegt, weil viele solcher Fälle einfach gar nicht bekannt werden. Ne? Und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Also wenn ich schon mein ganzes Leben als Transfrau beispielsweise gemobbt werde oder Anfeindung ausgesetzt bin. Also es gibt Leute, die sagen, ihnen passiert das jeden Tag, dass sie auf der offenen Straße eine Beleidigung kassieren oder dass sie blöd angeguckt werden oder ein Spruch kommt. Ja, und ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Jeden Tag passiert denen das. Dann kann ich mir vorstellen, ist die Motivation nicht unbedingt hoch, jetzt zur Polizei zu gehen und sich da vielleicht auch Sprüche anzuhören. Und dann kann ich das nachvollziehen, dass dann einfach keine Anzeige erstattet wird, weil man das dann eben auch marginalisiert oder sagt, naja, komm, so schlimm war es jetzt nicht, ich erlebe das ja täglich so, ja. Das ist das eine. Im Gegenzug dazu, so als Beispiel dagegen, halte ich immer gern Parkplatzrempelunfälle, ne? Also wo man dann tatsächlich auch darauf angewiesen ist, eine Anzeigenbestätigung der Versicherung vorzulegen, damit man das Geld wiederkommt, da wird man wahrscheinlich nicht so ein hohes Dunkelfeld haben. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber da ist jetzt eben auch keine Not, nicht zur Polizei zu gehen, weil was soll einem da weiter passieren? Ja, jemand hat das Auto kaputt gemacht und man zeigt das halt einfach an. Hier ist es eben anders, also weil die Leute tatsächlich so stark konfrontiert sind mit Diskriminierungserfahrungen, was ihre Lebenserfahrung einfach ist, trauen sie sich halt nicht hin, deswegen ist das Dunkelfeld zu hoch.
Und da kann man sich jetzt in Sachsen-Anhalt auf die Grit verlassen. An dich wenden und dann leitest du das in die richtigen Wege.
Ja, so ist es angedacht, genau. Also ich bin jetzt auch nicht die Retterin aller schlechthin. So.
Das stimmt, das Superhelden-Cape hast du heute weggelassen, ne?
Man muss sich natürlich schon überwinden, sich an die Polizei zu wenden. Aber was ich eben anbieten kann, ist, dass wir hier sehr sensibel vorgehen in der Befragung und sich eben auch niemand Sorgen machen muss, dass er hier irgendwie falsch angesprochen oder deadnamed wird oder so. Das wird hier definitiv nicht stattfinden und was in meiner Macht steht, würde ich auch tun. Ne? Also was jetzt die Begleitung der Sachverhalte angeht. Wobei ich sagen muss, in den letzten 2 Jahren haben wir da echt gute Erfahrungen gemacht mit den sachbearbeitenden Polizeikräften in den Revieren mehrheitlich.
Würdest du dir wünschen, dass deine Stelle in 10 Jahren nicht mehr gebraucht wird?
ich glaube, die Stelle braucht man immer. Ja, also wenn ich die gesellschaftlichen Tendenzen beobachte, also wir sehen ja auch im politischen Raum, da gibt es Rollback-Bewegungen. Wenn man über Deutschlands Grenzen hinausschaut, dann muss man gar nicht so weit gehen. Polen beispielsweise, da gibt es mittlerweile LGBT-freie Zonen. Anfeindung nach wie vor. Ja, ich denke, wir müssen in Deutschland auch schauen, wie wir uns interkulturell weiterentwickeln. Ich denke, wir brauchen den Dienstposten weiterhin. Vielleicht brauchen wir sogar auch mehr davon. Das wäre übrigens mein Wunsch an der Stelle. Aber ich weiß, worauf deine Frage hinauszielt. Es wäre natürlich schön, wenn wir eine solche Ansprechperson nicht bräuchten, weil es keine Diskriminierung gibt oder keine Hasskriminalität. Aber das wird nicht so sein. Das wird in Zukunft auch nicht so sein.
Was ist denn eine Rollback-Bewegung?
Naja, erreichte politische Ziele dann einfach wieder zu negieren oder abzuwickeln oder Gesetzesregelungen, die pro-queer sind, einfach wieder zurückzunehmen beispielsweise.
Jetzt kommt noch die ganz heikle Frage, so fast zum Schluss. Es gibt ja dann auch welche, die sagen, ja gut, unter Deutschen wäre das alles gar kein Problem und diese Beleidigungen, diese Straftaten, die gehen dann meistens von Leuten mit anderem kulturellen Hintergrund aus. Kannst du das nachvollziehen? Ist das so statistisch oder völliger Schwachsinn?
Nee, also das gibt weder die Statistik her, noch gibt es wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft und solchen Straftaten, sondern das ist an anderen Diversity-Dimensionen anzusiedeln. Deutsche, also Herkunftsdeutsche, begehen eben solche Straftaten. Im Gegenteil, also die Statistik vom Bundeskriminalamt der letzten Jahre gibt sogar aus, dass diese Taten, also Hasskriminalität eben gegen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität eben gerade aus der Mitte der herkunftsdeutschen weißen Bevölkerung kommt und religiöse Motivation da tatsächlich einen absoluten ins Hintertreffen gestellt ist. Also das ist nicht die Hauptmotivation, sondern es ist tatsächlich Mitte der Gesellschaft und teilweise sogar aus dem rechten Spektrum kommt.
Dann hast du für uns in dieser Folge mit dem Gespräch das letzte Wort natürlich. Möchtest du noch etwas loswerden?
da war ich jetzt gar nicht drauf gefasst. Ja, also ich freue mich total, dass ihr die Möglichkeit gesehen habt, mich zu interviewen, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Informationen hierzu, zu meiner Arbeit, zu dem aus meiner Sicht sehr wichtigen Thema abgeben zu können. Und ich hoffe, dass wir die Straftaten in Zukunft senken können und dass einfach LGBT-Menschen in Sachsen-Anhalt sicherer leben können. Das ist mein größter Wunsch für die Zukunft.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
Ganz wichtiges Thema, ganz tolle Arbeit, die Grita leistet. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass es diese Stelle in Sachsen-Anhalt gibt. Ich meine, dass sowas vielleicht in Berlin und Hamburg etc. oder in Köln, alles gut. Ich glaube, da hat man mit gerechnet. Aber tatsächlich sehr, sehr schön, dass die Polizei Sachsen-Anhalt dort diese Stelle geschaffen hat.
Und dann sie natürlich an Grit vergeben hat, weil Grit ist so eine herzliche Person, wie wir sie kennengelernt haben. Ich glaube, da öffnet man sich dann auch ihr gegenüber. Ich glaube, das ist,
also ja, wenn
liebe
ihr,
Grüße.
Liebe Grüße an Grit, ihr hört das bestimmt. Also wenn ihr Sorgen haben solltet, wenn ihr vielleicht selber Gewalt erfahren habt, Beleidigungen erfahren habt, euch nicht so richtig traut oder nicht richtig wisst, wie ihr jetzt damit umgehen sollt, schreibt Grit einfach an, findet sie, googelt einfach Grit Merker, Polizei Sachsen-Anhalt, dann findet ihr sie auf jeden Fall. Oder falls jetzt vielleicht auch jemand aus der Polizei uns zuhört, die sagen, ach Mensch, ich traue mich jetzt nicht hier in meiner Dienststelle in Schnuckelsdorf, wie soll ich damit jetzt umgehen, wie kann ich das machen? Ich glaube, auch dafür hat Grit immer ein offenes Ohr.
Klar.
Tja, Chris, ich muss dir jetzt tatsächlich selbst noch etwas beichten und ich weiß, du wirst mich dafür sehr, sehr hassen.
Glaube ich nicht.
Ich habe unsere Buchstabenschatulle vergessen, aus der wir ja immer den Buchstaben für das nächste Thema ziehen.
Ich nehme alles zurück.
Das müsste ich nachher dann.
Ich hasse dich doch.
Und Chris, es ist das X und du bist dran.
Oh, okay, auf der einen Seite vielleicht, weil kein schlechter Buchstabe heute gezogen werden kann.
Also wir reichen das auf jeden Fall nach. Wir ziehen den Buchstaben noch und ich entschuldige mich in aller Form und bitte Chris um eine harte, aber gerechte Strafe. Aber das werden wir dann im Prinzip
beim nächsten Mal
hier nicht aufzeichnen.
Beim nächsten Mal erzählen, was ich gemacht
dann,
habe.
Genau, da ja.
Wenn du dann noch mit dabei bist.
Wenn ich dann noch falls ich noch mit dabei sein sollte, kann ich nur empfehlen, folgt uns bitte gern auf den sämtlichen Podcast-Anbietern, wo man uns hören kann. Also es reicht, wenn ihr uns auf einem folgt, ihr müsst uns nicht auf allen folgen.
Hallo?
Aber zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei Spotify. Lasst uns einfach dort auch gerne einen Like da, einen Kommentar, was auch immer. Wir freuen uns da tatsächlich sehr. Oder auch auf Instagram, da seht ihr in den Stories dann zum Beispiel immer, was wir so alles machen und was wir so für Folgen haben.
Würden wir uns sehr, sehr freuen.
Auf
die nächsten Folgen. Dann ist der März auch schon wieder vorbei.
Der Blutschieber, oder? Dann ist hier, und ich bin dann ein Jahr älter.
Ja gut, das ist jetzt, das ist schade.
Aber ich bin für immer 38. Zumindest für dich.
Das war, ich dachte wirklich, du wärst noch 38.
Ja. Es ehrt mich ja, dass du mich auf 38 geschätzt hast.
Ja,
es ist alles gut.
Wir verraten unseren Hörern jetzt nicht in echt, wie alt du bist. Sie wären geschockt.
Oh, Dankeschön. Danke. Das ist, Alter,
Nein.
Sowas darf man sich von
so sagen. Schlimm ist es auch noch nicht.
So, Chris, ich glaube, du kriegst jetzt die harte, aber gerechte Strafe. Wir sagen tschüss, winke, winke. Bis zur nächsten Folge. Euer
Chris
und der Stefan. Macht's gut.
Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.